Also heute nochmal zu Schelling und ich kann jetzt schon sagen, das wird so furchtbar lang nicht werden. Und das liegt einfach daran, dass, und das war mir bei der Vorbereitung der Vorlesung so nicht klar, anders als die anderen Autoren, mit denen wir uns im Laufe dieser 3 Semester beschäftigt haben, dass bei Schelling mit Ausnahme einer längeren Ausführung zur Methode des akademischen Studiums, mit der wir uns das vorletzte Mal beschäftigt haben, und mit Ausnahme einiger wirklich sehr kurzer Schriften zu eher abgelegenen esoterischen Themen wie religiöser Offenbarung und Volksbildung, ausführlichere Ausführungen zu dem pädagogischen Grundproblem so kaum gibt, es sei denn in einer sehr schwierigen, späten gattungsgeschichtlichen Analyse seiner Religionsphilosophie, aber das passt da nicht so recht herein. Deswegen will ich Ihnen heute aus einem frühen systematischen Hauptwerk von Schelling, nämlich aus dem System des transzendentalen Idealismus, noch ein paar, und insofern wird es wirklich schwierig, ich fand es auch schwierig, Argumente zur Begründung dieses Denkens aus dem Jahr 1800 vortragen, weil da vielleicht noch am deutlichsten wird, was überhaupt Idealismus in dem Zusammenhang hat und wo vielleicht sowas wie ein pädagogisches oder auch politisches Problem gesehen werden könnte. Und damit will ich dann den allgemeinen Durchgang in dieser Vorlesung für heute beschließen. Ich möchte dann in der nächsten Woche nochmal Ihnen eine Synopse bringen, einen Überblick über die Themen und Autoren, die in diesen 3 Semestern behandelt worden sind, um dann also in der letzten Vorlesungswoche, das ist dann am 18., glaube ich, genau am 18., nochmal ein paar eigene Interpretationen dazu beizutragen. 16., ja genau, also rechnen etwas schwierig. Also wie gesagt, heute Schelling zu Ende bringen, in der nächsten Woche eine rückblickende Synopse über Themen und Autoren der 3 Semester dieser Vorlesung. Dann am 9. für alle die, die die Klausur entweder schreiben müssen oder schreiben wollen, die Klausur, und am 16. dann nochmal eine abschließende Überlegung. Also, Schelling hat die Vorrede zu seinem System des transzendentalen Idealismus im Jahr 1800 geschrieben. Damit reagiert er auch schon auf verschiedene Überlegungen von Fichte und Schelling. Aber was in diesem System des transzendentalen Idealismus rauskommt, ist, dass das idealistische Grundproblem nochmal sehr schön herausgearbeitet wird. Sie werden sich erinnern, dass ich für diejenigen, die in der ersten Vorlesung dabei gewesen sind, gesagt habe, dass das, was wir als Idealismus bezeichnen, eine Folgeentwicklung der kantischen Philosophie ist. In unserem heutigen Zusammenhang ist Folgendes bedeutsam, nämlich, dass das Ich prima facie, und so hat man in der Antike und im Mittelalter noch nicht gedacht, aber seit der neuzeitlichen Philosophie, seit Descartes, dass das Ich das erste und unhintergehbare Datum ist, mit dem wir anfangen müssen, wenn wir Philosophie betreiben. Insofern, ungefähr so geht der Gedankengang, ist das Ich, cogito ergo sum, nicht nur unhintergehbar, sondern prima facie auch eine absolute Gegebenheit. Das Bewusstsein, dieses Ich ist Bewusstsein. Jetzt könnte man sagen, natürlich hat auch das Ich was mit Fühlen und so zu tun, aber natürlich müssen auch diese Gefühle bewusst werden, sonst würden wir von einem Ich nicht sprechen. Bei Kant kann man dann, so lese ich das jedenfalls, bei Kant kann man dann lernen, dass man auf dieses Ich in zwei grundsätzlichen Perspektiven Bezug nehmen kann. Einerseits als eine nicht hintergehbare, spontane Quelle meiner selbst. Aber andererseits kann ich über mich auch nachdenken. Und darin mache ich mich dann zu einem Objekt. Das sind zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Objekte aber, auch das kann man bei Kant lernen, da gehe ich dann auch mal das nächste Mal genauer drauf ein, sind nicht nur Objekte im Wissen, sondern beziehen sich auch auf Gegebenheiten in der Welt, als Gegebenheiten in der Welt unterliegen sie kausalen Bedingungen. Und wenn das so ist, dann scheidet damit zugleich, so würde ich das formulieren, eine Grundintuition aus, die wir haben, wenn wir an uns denken, nämlich, dass wir in unserem Denken und Handeln frei und autonom sind. Also das heißt, das, was hier Ich heißt, fällt auseinander in Subjekt und Objekt. Ich denke mich, mein Denken ist ein freies und spontanes, das ich in aller Regel selbst so was wie einen autonomen Willen zuschreibt. Aber wenn ich über mich nachdenke als ein Objekt in der Welt, dann entfällt, weil alle Objekte in der Welt, so scheint es, kausal durchgängig determiniert sind, entfällt dieser Freiheitsgedanke, so dass ich also mir selbst über mich darüber klar werden muss, ich bin sowohl frei als auch determiniert, was natürlich völlig richtig ist, aber das erscheint in dieser Denktradition anders. Damit geht jetzt einher eine andere Trennung, die ich bereits benannt habe, prima facie, ist das Ich, das Bewusstsein, das Erste und das Absolute. Aber unsere alltägliche Wahrnehmung sagt man natürlich, wir sind endlich und sterblich. Es gibt auch andere Iche und dennoch, wenn ich mich selbst wegdenke, gibt es nichts zu fühlen, zu wissen und zu erkennen. Also hat das Ich, das Selbstbewusstsein, eine gewisse Absolutheit. So, das ist die Ausgangskonstellation, mit der sich die idealistische Philosophie, zu der nun Kant im engeren Sinne nicht gehört, auseinandersetzt. Sie bearbeitet Folgeprobleme aus der kantischen sogenannten Zwei-Welten-Lehre. Und wenn Sie sich auch darauf, werde ich noch mal eingehen, an die Kantschen Schriften zur Pädagogik erinnern, dann besteht das grundlegende Problem darin, wie freie Wesen andere freie Wesen kausal beeinflussen können, dass sie dann frei werden. Oder wie es Kant in einer berühmten Formulierung sagt, wie erreiche ich die Freiheit bei dem Zwange? Das ist die pädagogische Frage. Und die idealistische Philosophie, also jetzt sehr schön, in diesem nicht einfachen Text von Schelling, versucht das zunächst grundsätzlich erkenntnistheoretisch, reflexionstheoretisch zu ermessen. Wie ist das Verhältnis von Subjektivität und Objektivität, von subjektivem Bewusstsein handelnden Personen in ihrem Freiheitsbewusstsein hier und der Natur auf der anderen Seite, unsere eigene Natur, aber auch die Natur in der Welt, also die aufblühenden Naturwissenschaften, die Naturgesetze und so weiter, die kausal determiniert sind. Und Schelling ist nun, darauf werden wir heute nicht weiter eingehen, jemand gewesen ist, der der Meinung gewesen ist, dass beides, und das heißt dann Identitätsphilosophie, dass beides letztlich dasselbe ist, dass also auch in der Natur Freiheitsgrade drin sind und auch, dass die Subjektivität in diesem Sinne dann aber natürlich bestimmt ist. Und um sich das klarzumachen, schließt er dort an, später war er mit ihm dann ganz über Kreuz, wo sein Zeitgenosse Fichte auch angefangen hat, dass er nämlich versucht hat, diese Spontanität des Handelns im Ich zu erfassen. Fichte spricht in diesem Fall von Tathandlung und es sind also die freien Handlungen, die das, was man als Intelligenz bezeichnet, über das Objektive, die reine Gegebenheit der Natur hervorhebt. Ich trage Ihnen da jetzt ein paar Sätze vor. Wie gesagt, heute wird es schwierig, aus Schellings System des transzendentalen Idealismus. Die Ausgabe ist mit einer Einleitung von Walter Schulz, Hamburg 1957, diese meiner Ausgabe. Und da finden Sie dann so einen dieser ehernen Sätze auf der Seite 200. Erster Satz, die absolute Abstraktion, das können wir jetzt mal vergessen, die absolute Abstraktion, das heißt, der Anfang des Bewusstseins ist nur erklärbar aus einem Selbstbestimmen oder einem Handeln der Intelligenz auf sich selbst. Also wir finden vor, dass wir uns als die Individuen und Menschen, die wir sind, uns selbst bestimmen und also, so könnte man sagen, aus Freiheit auf uns selbst einwirken. Das sind innere denkende Handlungen. Ob man so reden kann, dass das Denken ein Handeln ist, ist in der späteren analytischen Philosophie heftig diskutiert worden. Handlungen sind normalerweise leibliche, körperliche Äußerungen, aber wir denken natürlich schon, also wenn ich mich jetzt still hinsetze und eine Rechenaufgabe löse, dann tue ich etwas intentional, ich verändere etwas, auch wenn ich es nur im Kopf mache, ohne irgendwas hinzuschreiben, das kann man dann eine Handlung nennen, intentionales Tun. Schelling meint, dass es diese Fähigkeit zum Handeln ist, Zitat, vermöge welcher die Intelligenz über das Objektive, also das, was gegeben ist, absolut sich erhebt. Diese Handlung ist absolut und kann infolgedessen durch keine vorhergehende Handlung bestimmt sein. Sie ist frei und spontan. Jetzt könnte man sagen, und es wird auch vielerorts gesagt, das sind Überlegungen, die heute nicht mehr besonders aktuell sind. Und mit der Hirnforschung und mit dem, was wir alles wissen, ist das relativ hinfällig geworden. Jetzt kommen Sie natürlich Fragen, ob das, was die Hirnforschung tatsächlich zeigt, sowohl fachlich als auch systematisch, dass es sowas wie eine menschliche Freiheit nicht geben kann. Das wird heftig diskutiert. Wenn man sich mit dieser idealistischen Philosophie auseinandersetzt, muss man zur Kenntnis nehmen, die waren fest davon überzeugt, dass das nicht hintergehbar ist und nicht durch irgendeine Form des Determinismus hinweg erklärt werden kann. Also Intelligenzen, so meint Schelling, menschliche Intelligenzen sind ein unmittelbares Selbstbestimmen, ein unmittelbares Selbstbestimmen. Und natürlich als Pädagogen, als Erziehungswissenschaftler, als Sozialwissenschaftler interessiert uns immer die Frage, aber die werden wir heute überhaupt nicht beantwortet finden, ob und wie sich das bei Menschen dann tatsächlich entwickelt. Und wenn Sie nach Bezugsautoren gucken, die das versucht haben, dann empirisch zu belegen und zu erforschen, dann landen Sie am Ende bei Pädagogen und Entwicklungspsychologen wie Piaget und Kohlberg. Mit Fichte geht Schelling noch einen Schritt weiter und sagt, dass diese Freiheit zur Selbstbestimmung als Wille oder als Wollen bezeichnet werden kann und dass mithin auch jeder Wille eine Form der Selbstbestimmung ist. Wenn ich etwas will, bestimme ich mich dazu, etwas zu wollen. Also da hätte man jetzt natürlich jede Menge Gegenbeispiele. Also wenn ich plötzlich einen Jibber auf Schokolade habe, dann sinkt irgendwie mein Blutzucker gesunken oder irgend sowas. Was heißt hier Selbstbestimmung? Also der Jibber ist es noch nicht, aber der Wille, sich dann, überlegen Sie mal, ich löse das alles heute nicht, der Wille, sich dann die erforderlichen Mittel zu beschaffen, wäre dann wieder eine Form der Selbstbestimmung. Und dass das überhaupt so möglich ist, verleitet nun den Schelling dazu, von einem, Seite 201, ursprünglichen Freiheitsakt zu sprechen. Das, sagt er aber auch, kann man nicht theoretisch von außen bestimmen, Zitat, Seite 201. Was aber jene Selbstbestimmung sei, kann man niemand erklären, der es nicht aus eigener Anschauung weiß. Das ist die These. Und das heißt dann weiter, dass ich mich selbst nur thematisieren kann, durch den Willen werde ich mir selbst zum Objekt. Das ist die Schellingsche Grundkonstellation. Und jetzt bricht natürlich hier schon früh ein Problem auf, das dann jedenfalls die europäische Philosophie bis etwa 1950 oder mindestens 1920, 1930 immer wieder umgetrieben hat. Wo bleiben eigentlich die anderen Menschen? Wie komme ich aus mir selbst als dem absoluten und ersten und unhintergehbaren Ort des Bewusstseins zu anderen Menschen? Naja, keine Frage. Ich meine, im Alltag sehen wir uns. Wir sehen ja, dass es andere geht. Und im Alltagsbewusstsein wissen wir natürlich auch, dass sie, die anderen, keine Chimären sind oder sowas. Aber das systematische Problem bleibt dennoch, dass wir vorgängig und zuerst bei uns selbst sind und nicht wissen, wie wir zu den anderen kommen. Das ist für Schelling zunächst eine theoretische Frage, eine, wie es dann in dieser philosophischen Tradition immer heißt, erkenntnistheoretische Frage, aber die waren ja auch immer daran interessiert, was denn daraus für die sogenannte praktische Philosophie, also das heißt jetzt hier die Moralphilosophie, folgt. Ja.
Ich habe eine Verständnisfrage.
Ja, danke. Ja.
Wir hatten ja formuliert, dass Schelling sagt, dass ich quasi durch den Willen vom Subjekt zum Objekt komme.
Ja.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt grundsätzlich erstmal bei mir selbst bin,
ja,
dann setzt er ja quasi das ideale Selbstbewusstsein theoretisch kurz an den Anfang der
ja,
dann auch die Probleme, dass ich da Schwierigkeiten habe, dass ich mich dann quasi selbst zum Objekt denke.
Das ist eine sehr gute Frage. Und jemand, der dieser Denkrichtung anhängt, der würde natürlich sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber als Baby philosophieren Sie nicht. Wenn Sie anfangen zu philosophieren, sind Sie schon bei diesem absoluten Selbstbewusstsein und Sie müssen sich dann in Ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte zum Objekt machen. Das ist ein Problem. Also, wie ich ja immer sage, prima facie, wenn wir überhaupt andenken, über sowas nachzudenken, sind wir uns mit unserem Selbstbewusstsein, so scheint es, philosophisch unhintergehbar. Das ist, und muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass die das so denken. Jetzt muss man sehen, wie man weiterkommt, ja? Ja.
Mhm.
Na, warten Sie mal ab. Wir sind jetzt erst ganz am Anfang. Wollen wir mal gucken, ob er das Problem löst. Der Einwand ist richtig. Aber wir waren jetzt erst bei dem Punkt, was diese Einsicht theoretischer Art mit der Moralphilosophie zu tun hat. Ich lese Ihnen ein Zitat vor, Seite 203. Und denken Sie mal, praktische Philosophie heißt nach Kant, also Moralphilosophie, wie ist das Verhältnis von Freiheit und Gesetzgebung? Kommen Sie zu einem Begriff, der für diese Philosophen, die ja wie gesagt, also bürgerliche Denker im Zeitalter der Französischen Revolution sehr wichtig ist, nämlich der Begriff der Autonomie. Autonomie, also der Begriff ist ein bisschen verdorben in unseren Breiten durch die gleichnamige linksradikale Jugendkultur. Die Autonomen, über die man vielfältig diskutieren kann. In dieser Tradition heißt Autonomie also vernünftige Selbstgesetzgebung. Und irgendwie beerben die Autonomen das, indem sie sagen, der Staat hat uns gar nichts zu sagen, wir bestimmen uns auch politisch selbst. Also schwierige Fragen. Also, Seite 203. Es ist die Autonomie, welche insgemein nur an die Spitze der praktischen Philosophie, also der Moralphilosophie, gestellt wird und welche zum Prinzip der ganzen Philosophie erweitert in ihrer Ausführung transzendentaler Idealismus ist. Also transzendentaler Idealismus ist eine Philosophie der Freiheit, der vernünftigen Freiheit, der Autonomie. Der Unterschied zwischen der ursprünglichen Autonomie, über die haben wir eben geredet, und derjenigen, von welcher in der praktischen Philosophie, also der Moral, die Rede ist, ist nun folgender: Vermöge jener, also dieser ursprünglichen Selbstbestimmung, ist das Ich absolut sich selbst bestimmend, aber ohne es für sich selbst zu sein. Das weiß es nicht. Das Ich gibt sich zugleich das Gesetz und realisiert es in einer und derselben Handlung, weshalb es auch nicht sich selbst als Gesetzgebendes unterscheidet, sondern die Gesetze nur in seinen Produkten wie in einem Spiegel erblickt. Dagegen ist das Ich in der praktischen Philosophie, sprich Morallehre, als ideell entgegengesetzt nicht dem Reellen, sondern dem zugleich Ideellen und Reellen, aber nicht mehr ideell, sondern idealisierend. Heißt, es stellt jetzt Normen und Regeln der Freiheit auf. Aber aus demselben Grunde, weil dem zugleich ideellen und reellen, das heißt produzierenden Ich, ein idealisierendes entgegengesetzt ist, ist das Erstere in der praktischen Philosophie nicht mehr anschauend, das heißt bewusstlos, sondern mit Bewusstsein produzierend, das heißt realisierend. Und Sie sehen sofort, man könnte, wenn man dem folgt, auf Identitäts- und Entwicklungstheorien etwa des 20. Jahrhunderts, sei es in der Psychoanalyse, das Es, also das Bewusstlose, das da mit reinspielt, oder im Interaktionismus bei Meet diese Differenz von I und Me mitdenken. Ich belasse das auf sich und komme nochmal zu dem theoretischen Problem, wie nun also dieses Selbstbewusstsein versucht, sich ihres Handelns bewusst zu werden, also sich transparent zu werden. Und ich lese auch schon den frühen Schelling so, dass er, anders als andere Denker, schon früh von der Vorstellung abrückt, dass die Subjektivität sich selbst ganz durchsichtig werden kann. Aber nur auf diesem Misslingen, sich selbst ganz bewusst zu werden, eben nur darauf, dass die Intelligenz, indem sie sich selbst als produzierend anschaut, zugleich das vollständige Bewusstsein entsteht, beruht es, dass die Welt für sie wirklich objektiv wird. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dass uns die Welt als etwas Widerständiges und Widerstrebendes entgegentritt, liegt daran, dass wir, denken Sie an den Konstruktivismus, uns unserer Bewusstseinsakte selbst nicht ganz inne werden können, sondern dass wir uns gewissermaßen immer selbst hinterher sind. Bei Meta ist das dann, also ohne Spiegel oder so, also man kann sich nicht von hinten angucken. Ja? Also man ist sich selbst immer vorne weg und damit auch hinterher. Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, wie weit die Intelligenz sich selbst erklärbar ist. Sie erfährt sich dann als etwas, das außerhalb ihrer sie bestimmt, auch in ihrer Freiheit und Autonomie. So lese ich das, und das heißt, sich in natürlichen, von ihr nicht unmittelbar beeinflussbaren Gegebenheiten wieder erkennt. Und das heißt dann für Schelling, sehr schwieriger Gedankengang, dass wenn wir unsere Selbstbestimmung, so wie wir sie tatsächlich erfahren, ernst nehmen, wir, behauptet er jetzt, ich finde es nicht ganz schlüssig, aber dazu müssen wir ein Seminar machen, abgeleitet, dass wir uns Instanzen außerhalb unserer selbst verdanken. Seite 208, der Akt der Selbstbestimmung, also auch im Wollen, oder das freie Handeln der Intelligenz auf sich selbst, ist nur erklärbar aus dem bestimmten Handeln einer Intelligenz außer ihr. Und das ist jetzt schon die erste Antwort auf Ihre Frage. Hier klingt so etwas wie Intersubjektivität an. Es scheint, so will Schelling hier beweisen, und wie gesagt, ob es aufgeht, kann ich jetzt gar nicht hier beurteilen, also jedenfalls nicht in dieser Kürze, dass sich zwar die Subjektivität, die Intelligenz als autonom wollend und handelnd versteht, es ihr aber doch nicht gelingt, dieses ganz und gar aus sich selbst heraus zu entwickeln. Es also, wie diese Philosophie sagt, einer Wechselwirkung bedarf. Und wenn diese Wechselwirkung so sein soll, dass dadurch, sagen wir mal, eine Intelligenz, wiederum so lese ich es, ein Subjekt, erweckt wird geradezu, kann das nur eine andere Intelligenz sein. Und da könnte man jetzt sagen, dass hier so etwas wie Intersubjektivität angedacht ist. Aber auch Schelling wirft sich jede Menge Einwände gegen diese Überzeugung vor. Er glaubt sagen zu können, Seite 211, dass eine unmittelbare Einwirkung von Intelligenzen nach den Prinzipien dieser Philosophie des Transzendentalismus unmöglich ist. Freie Wesen können einander nicht beeinflussen, jedenfalls nicht direkt. Seite 211, es bleibt also schon darum nichts übrig, als eine indirekte Einwirkung zwischen verschiedenen Intelligenzen anzunehmen. Und das ist dann im Weiteren verständlich zu machen. Jetzt greift er zurück auf einen Philosophen vor ihm, auch für Kant, auf Leibniz, der sagt, also, dann, also wenn es eben verschiedene freie autonome Intelligenzen gibt, die direkt aufeinander nicht einwirken können, weil sie ja frei sind, dann muss man annehmen, das ist sowas wie eine vorher gestiftete Ordnung. Bei Leibniz ist es dann die prästabilisierte Harmonie, ist, muss man das dann annehmen. Und so komme ich dann nach Maßgabe des philosophischen Arguments dazu, auf andere Intelligenzen außer mir zu schließen. Zitat, Seite 211, da ich den Begriff der Intelligenz nur aus mir selbst nehme, so muss eine Intelligenz, welche ich als solche anerkennen soll, bitte, hier haben Sie diesen Begriff der Anerkennung, den wir ja eigentlich erst bei Hegel 1806 finden, schon bei Schelling 1800 und bei Fichte finden Sie das schon 1797, 1798. Also das ist völlig richtig, was Kollege Honneth und Habermas und die anderen immer sagen, dass die Theorie der Anerkennung entfaltet worden ist von Hegel, aber tatsächlich wird der Begriff durchaus schon vorher geprägt. Also nochmal, da ich den Begriff der Intelligenz nur aus mir selbst nehme, so muss eine Intelligenz, welche ich als solche anerkennen soll, unter denselben Bedingungen der Weltanschauung mit mir stehen. Und weil der Unterschied zwischen ihr und mir nur durch die beiderseitige Individualität gemacht wird, so muss das, was übrig bleibt, wenn ich die Bestimmtheit dieser Individualität hinwegnehme, uns beiden gemein sein. Das heißt, wir müssen uns gleich sein in Ansehung verschiedener Beschränkungen. Und daraus folgt dann, jetzt hat er eine relativ komplizierte Ableitung über das gemeinsame Überein- und Zusammenstimmen verschiedene Intelligenzen. Ich gehe wiederum auf die fein ziselierten, schwierigen Argumente nicht ein, sondern zitiere lediglich Seite 212, dass wenn man sich so sich selbst zu verstehen versucht, man dann zu keinem anderen Schluss kommen kann, meint er, dass es auch andere Intelligenzen gleich meiner gibt. Zitat, Seite 212. Sondern so gewiss als eine einzelne Intelligenz ist, mit allen den Bestimmungen ihres Bewusstseins, die wir abgeleitet haben, haben wir jetzt hier übergangen, so gewiss sind auch andere Intelligenzen mit den gleichen Bestimmungen, Freiheit, Autonomie, Willen, denn sie sind Bedingungen des Ersten, der Ersten und umgekehrt. Verstehe ich so, dass er sagen will, ich als Selbstbewusstsein, als frei wollende Intelligenz, kann mich als solche nur verstehen, wenn ich meine eigenen Begrenztheiten ernst nehme, dass diese Begrenzungen nur, jetzt nicht, glaube ich, durch die bewusstlose Natur, sondern eben durch andere Intelligenzen vorgenommen werden, die ich einerseits, indem ich sie erkenne, auch konstituiere und anerkenne, durch die ich mich aber selbst auch in gewisser Weise konstituiert sehe. Da haben Sie wieder, und Sie können das dann sozialpsychologisch runterbrechen, wiederum bis zum Miet, so eine Idee der wechselseitigen Konstitution von Ich und anderen. Also nochmal dieser Satz, Seite 212, sondern so gewiss als eine einzelne Intelligenz ist, mit allen den Bestimmungen ihres Bewusstseins, die wir abgeleitet haben, so gewiss sind auch andere Intelligenzen mit den gleichen Bestimmungen, denn sie sind Bedingungen des Bewusstseins der Ersten und umgekehrt. Dieser Gedanke wird dann im Folgenden noch ausgeführt und dann also tatsächlich auch zum Ende gebracht in einer intersubjektivitätstheoretischen Variante. Also ich vertrete das so mit einer gewissen Werbe, weil ich habe vor 30 Jahren hier bei solchen Philosophen wie Habermas und Apel studiert und da war dann immer großes Thema, ob diese idealistische Philosophie letzten Endes nicht, wie es immer hieß, solipsistisch ist, dass die gewissermaßen aus dem Zirkel des Ichs gar nicht rausgekommen sind. Also ich finde, das stimmt nicht. Also man kann einfach sagen, ja. Ja. Ja, völlig richtig, genau. Das ist völlig richtig und ich versuche hier nur zu zeigen, dass lange vor der Sprachphilosophie und also der analytischen Philosophie, die ja immer von der Intersubjektivität der Sprache ausgeht, auch diese sogenannte Bewusstseinsphilosophie das Problem schon gesehen hat und sie es auf ihre Weise zu lösen versucht haben. Also es ist jetzt kein philosophisches Oberseminar und wir können nicht überprüfen, ob der Lösungsversuch gelungen ist. Aber dass sie es angestrebt haben, ist klar. Seite 213, Seite 214. Es ist also Bedingung des Selbstbewusstseins, vielleicht beantwortet es auch Ihre Frage, dass ich eine Tätigkeit von Intelligenzen außer mir überhaupt anschaue, weil es Bedingung des Selbstbewusstseins ist, dass meine Tätigkeit sich auf ein bestimmtes Objekt richte. Aber eben diese Richtung meiner Tätigkeit ist etwas, was durch die Synthesis meiner Individualität schon gesetzt und prädeterminiert ist. Also sind auch durch dieselbe Synthesis, also das ist so ein kantischer Begriff, die Synthesis, die alle Erfahrungen zusammenfasst, also sind auch durch dieselbe Synthesis schon andere Intelligenzen, durch welche ich mich in meinem freien Handeln eingeschränkt anschaue, also auch bestimmte Handlungen dieser Intelligenzen für mich gesetzt, ohne dass es noch einer besonderen Einwirkung derselben auf mich bedürfte. Das ist nochmal dieses Argument. Ich kann mich in der eigens erfahrenen Beschränkung nur als durch andere Individuen, Intelligenzen, sagt er immer, meinesgleichen bestimmt sehen. Und das ist die Bedingung überhaupt für Selbstbewusstsein und darin sehe ich genau so einen intersubjektivitätstheoretischen Punkt. Es ist also die Bedingung des Selbstbewusstseins, dass ich eine Tätigkeit von Intelligenzen außer mir überhaupt anschaue, weil es Bedingung des Selbstbewusstseins ist, dass meine Tätigkeit sich auf ein bestimmtes Objekt richte. Das ist nun, wenn man es humanwissenschaftlich, naturwissenschaftlich und geradezu anthropologisch verlängert, natürlich völlig richtig. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal so mit neueren humanbiologischen, humananthropologischen Überlegungen etwa von diesem Leipziger Evolutionsbiologen Michael Tomasello beschäftigt haben. Die haben jedenfalls versucht, in einer vergleichenden Betrachtung, also höhere Primaten und andere Tiere, und ich habe Ihnen ja schon mehrfach gesagt, wir teilen mit Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos 99% unseres Erbguts. Ja, also das kann man so scannen. Also das heißt, es kommt auf dieses 1% an und jetzt die interessante Frage, what's the difference, which makes this difference? Natürlich einerseits die Sprachfähigkeit, aber so Tomasello und andere Evolutionsbiologen, nur die biologische Gattung Mensch, Homo sapiens, hat das entwickelt, worüber andere höhere Primaten und wohl auch höher entwickelte Wirbeltiere wie bestimmte weit entwickelte Vögel nicht entwickelt haben. Die nennen es eine Theory of Mind, heißt das, nämlich die Fähigkeit, anderen zuzuschreiben, dass sie auch denken und ein Ich entwickelt haben. Ja? Ich finde das interessant, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe über Weihnachten eine interessante Sendung gesehen. Und es ging dann eben um diesen Bereich, dass man das Tierreich ein bisschen besucht hat und eben versucht hat, die Gemeinsamkeiten zwischen ja. Menschen und Tier zu untersuchen. Und untersucht wurden auch also diese Kommunikationsebene. Und man hat auch gefunden, dass bei Schimpansen auch eine Kommunikation besteht, ja. Die dann auch eine Kooperation mit sich bringt. Also man ja. hat mit Schimpansen etliche Tests ja. abgestellt und die haben sich miteinander kooperiert. Also Sie können kooperieren, die können kommunizieren. Also die Frage ist, und wie gesagt, also Tomasello und andere bestreiten das, dass aber dennoch nur unsere biologische Gattung anderen Exemplaren der gleichen Gattung sowas wie ein Selbstbewusstsein zuschreiben kann. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob da ein notwendiger Zusammenhang zwischen einer sinnvollen Kooperation und sowas wie einem Selbstbewusstsein besteht. Wahrscheinlich nicht. Also ich meine auch, Ameisen kooperieren in irgendeiner Weise. Also die Kooperation an und für sich reicht nicht. Also die interessante Frage ist die Zuschreibung von Selbstbewusstsein an andere. Und also wenn das stimmen würde, dann hätte man auch hier bei Schelling sowas wie eine Vorstufe. Und dazu würde dann auch gehören, dass ich den anderen nicht nur so ein Selbstbewusstsein, Theory of Mind, zuschreibe, sondern auch eine gewisse Handlungsfreiheit. Auf den Seiten 215 folgende, das teile ich Ihnen jetzt nur mit, entfaltet Schelling dann auf der Basis dieses Begriffs einer einsichtigen Intelligenz eine Theorie der Individualität. Und da kommt er jetzt auch schon jedenfalls im sprachlichen Duktus zu so einer Art Ich-Du-Beziehung. Das kam erst später, also diese ganze Ich-Du-Philosophie, die beginnt im 20. Jahrhundert mit Martin Buber und anderen, er hat das noch nicht. Und dennoch, Seite 215, oder wenn man auf folgende Art argumentieren wollte, zugegeben, dass es durch die Synthesis meiner Individualität schon bestimmt ist, dass ich diese Handlung als die einer anderen Intelligenz anschaue, so war es doch dadurch nicht bestimmt, dass sie gerade dieses Individuum ausüben sollte. So fragen wir dagegen, was ist denn dieses Individuum als eben dieses so und nicht anders Handelnde? Oder woraus ist dein Begriff, jetzt spricht er ja plötzlich von deinem Begriff, also spricht deine Hörerschaft an, von ihm zusammengesetzt als eben aus seiner Art zu handeln? Und er fährt fort. Durch die Synthesis deiner Individualität war für dich allerdings nur bestimmt, dass überhaupt ein anderer diese bestimmte Tätigkeit ausübe. Aber eben dadurch, dass er sie ausübt, wird ein anderer dieser bestimmte, als welchen du ihn denkst. Dass du also diese Tätigkeit anschaust, als Tätigkeit dieses bestimmten Individuums, eines anderen, war nicht durch deine Individualität, wohl aber durch die seinige bestimmt, obgleich du den Grund davon bloß in seiner freien Selbstbestimmung suchen kannst, weshalb es dir auch als absolut zufällig erscheinen muss, dass gerade dieses Individuum ist, welches jene Tätigkeit ausübt. Ich gehe auch hierauf nicht näher ein, sondern sage nur, es fällt auf, dass Schelling nun an dieser Stelle plötzlich auch im Sprachlichen in eine intersubjektive Sprache verfällt und nun in einem Text, der eigentlich sonst ganz theoretisch gehalten ist, jedenfalls rhetorisch, wenn auch zitatorisch, ein Du anspricht. Es kommt dann eine anthropologische Überlegung, dass eben Menschen, weil sie das alles nicht so überblicken, sich von Notwendigkeiten bestimmt sehen, was dann zu einem tragischen Selbstverständnis führt. Und er fasst seinen Gedankengang bis dahin zusammen, Seite 218. Das Resultat der ganzen Untersuchung lässt sich nun aufs Kürzeste so zusammenfassen: Zum Behuf der ursprünglichen Selbstanschauung meiner freien Tätigkeit kann diese freie Tätigkeit nur quantitativ, das heißt unter Einschränkungen gesetzt werden. Einschränkungen, die, weil die Tätigkeit eine freie und bewusste, nur durch Intelligenzen außer mir möglich sind, dergestalt, dass ich den Einwirkungen der Intelligenzen auf mich nichts als die ursprünglichen Schranken meiner eigenen Individualität erblicke und sie anschauen müsste, auch wenn wirklich keine anderen Intelligenzen außer mir wären. Dass ich nichtsdestoweniger, obgleich andere Intelligenzen nur durch Negationen in mir gesetzt sind, soll heißen, als Grenzen meiner Freiheit, sie als unabhängig von mir existierend anerkennen muss, da haben Sie wieder den Begriff der Anerkennung, das wird niemand befremden. Wer überlegt, dass dieses Verhältnis völlig wechselseitig ist und kein Vernunft, das ist jetzt ein zentraler Satz, und kein Vernunftwesen sich als solches bewähren kann, als durch die Anerkennung anderer als solcher. Also das kann man sich ins Poesiealbum schreiben. Ja? Dass dieses Verhältnis völlig wechselseitig ist und kein Vernunftwesen, als die wir uns ja begreifen müssen, meint er, sich als solches bewähren kann, als durch die Anerkennung anderer als solcher. Ich bin also zu sowas wie einem ursprünglich philosophisch-theoretischen Anerkennungsakt gezwungen, festzuhalten und einzugestehen, dass außer mir auch andere freie Individuen sind. Und dann kommt, und wir kommen allmählich für heute, ja, wie gesagt, das wird jetzt nicht so lange, zum Schluss. Jetzt eine interessante Überlegung, also zur Objektivität der Welt, warum wir die einerseits nicht verändern können und wir andererseits feststellen müssen, dass sie eben ein eigenes Gewicht hat und nicht nach unserem Willen funktioniert. Und da finden Sie dann einen Satz, der, wenn Sie das in Richtung Entwicklungspsychologie, Piaget, Kohlberg weiterdenken, auch interessant ist. Seite 223. Nur dadurch, dass Intelligenzen außer mir sind, wird mir die Welt überhaupt objektiv sind. Das sind andere Intelligenzen, die die Einwirkung dessen, was er als Sinnenwelt bezeichnet, mich zwingen, etwas als absolut objektiv anzunehmen. Das ist die Vorstellung, dass da etwas außer mir ist. Und dann ist ja immer die Frage, woher weiß ich eigentlich, dass die Welt wirklich existiert, dass ich nicht nur träume. Bei Descartes in der Meditation ist es dann letzten Endes Gott, der das garantieren muss. Das ist bei Schelling anders. Und zwar, das sind die anderen. Die einzige Objektivität, welche die Welt für das Individuum haben kann, ist die, dass sie von Intelligenzen außer ihm angeschaut worden ist. Lese ich so, er will sagen, dass also wenn die Intelligenz des Individuums sich tatsächlich als nur eine alleine solipsistisch, subjektivistisch verstehen könnte, dass es dann auch keine Objektivität der Welt geben kann. Und wenn Sie sich ein bisschen in der Philosophiegeschichte und der Philosophiegeschichtsschreibung auskennen, dann werden Sie sofort an einen Zeitgenossen von Hegel, Fichte und Schelling denken, der diese Leute, der ebenso brillant war, aber diese Leute intensiv gehasst hat. Das ist nämlich Schopenhauer mit seinem berühmten Buch Die Welt als Wille und Vorstellung. Das ist aber nicht der Weg, den Schelling gegangen ist, weil er sagt, es gibt eben mehrere Intelligenzen und die verbürgen mir die Wirklichkeit der Welt, Zitat, Seite 224, die Welt ist unabhängig von mir, obgleich nur durch das Ich gesetzt. Denn sie ruht für mich in der Anschauung anderer Intelligenzen, deren gemeinschaftliche Welt das Urbild ist, dessen Übereinstimmung mit meinen Vorstellungen allein Wahrheit ist. Also einerseits ist richtig, so viel Idealismus muss sein, die Welt als Objektive kann überhaupt nicht anders, und das ist jetzt fast tautologisch, ins Bewusstsein treten als durch mein Bewusstsein, das ist so, aber dass das mehr ist als nur ein Traum, das liegt eben daran, dass ich nicht umhinkomme, mich selbst als eine Intelligenz, als ein Individuum unter anderen Individuen zu verstehen, deren Beziehung zur Welt wiederum mir die Objektivität dieser Welt verbirgt. Und damit überspringt er auch den Solipsismus und kommt schon relativ früh zu einer Theorie und Philosophie der Intersubjektivität, Seite 225. Es folgt also aus dem bisherigen auch von selbst, dass ein isoliertes Vernunftwesen nicht nur nicht zum Bewusstsein der Freiheit, sondern auch nicht zu dem Bewusstsein der objektiven Welt als solcher gelangen könnte, dass also nur Intelligenzen außer dem Individuum und eine nie aufhörende Wechselwirkung mit solchen das ganze Bewusstsein mit allen seinen Bestimmungen vollendet. Das ist interessant. Es folgt also aus dem bisherigen auch von selbst, dass ein isoliertes Vernunftwesen nicht nur nicht zum Bewusstsein der Freiheit, das ist jetzt nochmal so eine moralisch-politische interessante Frage, eine Frage der moralischen und politischen Philosophie. Können wir eigentlich sinnvoll davon sprechen, dass ein isoliertes Individuum frei ist in einem gehaltvollen Sinne? Also wenn Sie sich mal mit Freud beschäftigt haben, insbesondere mit seiner späteren Schrift Das Unbehagen der Kultur, dann finden Sie so Sätze, dass der Urmensch nirgend, also dass der Mensch sich nie freier gefühlt hat als Urmensch alleine auf freier Wildbahn und dass die Einschränkung durch andere dann eigentlich diese Frustration durch die kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Normen und damit also die Triebunterdrückung zur Folge hat. Das hätte sicher jemand wie Schelling, obwohl der mit seiner späteren Theorie des Unbewussten viel zur Vorbereitung der Psychoanalyse beigetragen hat. Ein isoliertes Vernunftwesen kann nicht frei sein. Freiheit ist Ausdruck einer, so würde ich so sagen, intersubjektiven Beziehung, hat was mit Freiheitsregeln, Gemeinschaft zu tun. Wie das geregelt ist, natürlich sehr die Frage. Aber ein isoliertes Vernunftwesen könnte auch nicht zum Bewusstsein der objektiven Welt gelangen. Um die Welt in ihrer Objektivität und Widerständigkeit als solche wahrnehmen zu können, bedarf es der Einsicht, dass auch andere diese Welt mitkonstituiert haben. Das ist übrigens ein Thema, das ja auch, Sie kennen sicher manchmal auch ins Kino, also so in manchen neueren Filmen verhandelt wird. Also insbesondere, kennt das jemand, Matrix? Also kann man sich das vorstellen, the brain in the vessel, also dass ein Gehirn in der Nährlösung liegt, nur mit irgendwelchen Drähten, also miteinander verbunden ist. Aber immerhin, die sind dann noch miteinander verbunden. Also wenn dieses Gehirn alleine, ohne mit den anderen Gehirnen verbunden zu sein, in der Nährlösung läge, dann würde es nach Schelling nicht zu sowas wie Freiheit und intersubjektiv und Intersubjektivität und Objektivität der Welt kommen. Ich führe das jetzt an dieser Stelle nicht weiter, sondern sage lediglich, es ist also nun relativ klar, wie man das in eine Bildungstheorie umsetzen könnte. Interessant ist bei Schelling, ohne dass ich hierauf jetzt weiter eingehe, dass ihm auch schon im Jahr 1800 klar ist, dass dieses Verhältnis zur Welt, zur Materie, zu anderen kein reines Bewusstseinsphänomen ist, sondern eines Mediums, einer vermittelnden Instanz bedarf. Und das ist nun bei Schelling auffällig genug, der organische Leib des Menschen, also die Leiblichkeit, die mit den Zwängen der Natur zusammenhängt. Da kommt er dann zu sehr komplexen Debatten, wie nun wiederum also diese Natur geworden, damit Objektivität gewordene Leib, ob und wie weit er, wenn er denn kausal bestimmt ist, Freiheit verbürgen kann. Und die Frage stellt sich dann am Ende, wie diese Freiheitsimperative in einer Welt der Natur und auch, das ist dann aber vor allem nur noch angedeutet, des Leibes denkbar ist. Das hat dann auch viel mit der Willensbestimmung zu tun. Das ist aber dann für diesen Schelling des Jahres 1800 nicht mehr restlos aufklärbar. Ich bringe jetzt noch zwei Zitate. Die Natur, Seite 250, kann nicht handeln im eigentlichen Sinn des Wortes. Auch nicht unsere eigene Natur. Aber Vernunftwesen können handeln und eine Wechselwirkung zwischen solchen durch das Medium der objektiven Welt ist sogar Bedingung der Freiheit. Ob nun alle Vernunftwesen ihr Handeln durch die Möglichkeit des freien Handelns aller übrigen einschränken oder nicht, dies hängt von einem absoluten Zufall der Willkür ab. Aber so kann es nicht sein, das Heiligste darf nicht dem Zufall anvertraut sein. Es muss durch den Zwang eines unverbrüchlichen Gesetzes unmöglich gemacht sein, dass in der Wechselwirkung aller die Freiheit des Individuums aufgehoben werde. Also, jetzt ist hier die Rede von vernünftigen, aber zwanghaft wirkenden Regelungen, dass also ein Wille nicht willkürlich den Willen anderer unterdrückt. Und das ist dann für ihn also auch die Begründung politischer Gemeinschaften. Die Außenwelt müsste, Seite 251, gleichsam so organisiert werden, dass sie diesen Trieb, indem er über seine Grenze schreitet, gegen sich selbst zu handeln zwingt und ihm etwas entgegensetzt, wo das freie Wesen zwar insofern das Vernunftwesen ist, nicht aber als Naturwesen wollen kann, wodurch das Handeln damit sich selbst in Widerspruch gesetzt und wenigstens aufmerksam gemacht wird, dass es in sich selbst entzweit wird. Wenn Sie so wollen, haben Sie hier die sozialen Normen und Regeln. Und in dem Zusammenhang spricht dann Schelling davon, dass diese Normen und Regeln, die Freiheit garantieren, beziehungsweise die Freiheit von der Willkür von anderen, das ist dann für ihn eine zweite, eine höhere Natur, ein, wie er sagt, Seite 251, Naturgesetz zum Behuf der Freiheit. Unerbittlich und mit der eisernen Notwendigkeit, mit welcher in der sinnlichen Natur auf die Ursache ihre Wirkung folgt, muss in dieser zweiten Natur, das ist jetzt die Gesellschaft, auf den Eingriff in fremde Freiheit, der augenblickliche Widerspruch gegen den eigennützigen Trieb erfolgen. Ein solches Naturgesetz, wie das eben geschilderte, ist das Rechtsgesetz. Und die zweite Natur, in welcher dieses Gesetz herrschend ist, ist die Rechtsverfassung, welche daher als die Bedingung des fortdauernden Bewusstseins deduziert ist. Und daran schließen sich dann verschiedene Überlegungen zur politischen Philosophie an, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Interessant ist noch, und das schließt jetzt in gewisser Weise an die menschheitsgeschichtliche Bildungstheorie von Kant an, dass also das Ziel der menschlichen Freiheit auch gesellschaftlich-politische Bedingungen sind, in denen Freiheit herrscht. Das aber kann in vielen Abweichungen realisiert werden, aber nicht von einem einzelnen Individuum. Auch hier gilt wieder das Prinzip, dass, so würde Kant das dann gesagt haben, dass die Bestimmung des Menschen nur von der menschlichen Gattung im Ganzen, also Freiheit heißt das hier, verwirklicht werden kann. Da hat er jetzt hier einen geschichtsphilosophischen Exkurs. Wir sehen uns also auf einen neuen Charakter der Geschichte geführt, Seite 257, nämlich, dass es nur eine Geschichte solcher Wesen gibt, welche ein Ideal vor sich haben, deswegen heißt das dann auch Idealismus, das nie durch das Individuum, sondern allein, dann haben wir wieder die Intersubjektivität, allein durch die Gattung ausgeführt werden kann. Also diese Freiheit, diese Verbindung von Freiheit und Gesetzmäßigkeit kann nur durch die ganze menschliche Gattung im Ganzen ihrer Bestimmung entgegengesetzt werden, also verwirklicht werden. Das aber setzt, und hier haben wir einen gewissen Vorgriff auf das, was wir über Hegels Bildungstheorie gehört haben, setzt voraus, dass die Individuen auch bereits gebildet sind. Das ist also nichts so etwas wie einen Ausgang vom Nullpunkt gibt. Individualitäten, die diesem Ideal nachgehen, die sie nur in der ganzen Geschichte der Gattung verwirklichen können, haben immer schon Geschichte und so könnten wir dann sagen Bildung hinter sich. Und so meint Schelling auch sagen zu können, dass mein freies Handeln letzten Endes der Verwirklichung dieses Gattungsziels, sagt der 1800, gilt Seite 265, nämlich alle meine Handlungen gehen als auf ihren letzten Zweck auf etwas, das nicht durch das Individuum allein, sondern nur durch die ganze Gattung realisierbar ist. Hier haben Sie sowas wie eine idealistische Bildungstheorie der menschlichen Geschichte. Nun ist er aber im Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft sich durchaus dessen bewusst, dass Individuen auch gezwungen und bewusstlos handeln und dass dann also sowas wie freies Handeln offenbar nicht möglich ist, dass deswegen ein objektiver Blick, sagt er, wir können dann sagen, objektivistischer Blick auf die menschliche Gattung nun nicht so aussieht, als ob das im Einzelnen alles sinnvoll wäre. Er glaubt aber schon, wie das dann später auch Hegel tun wird, dass wenn man das richtig betrachtet und versteht, man denn dahinter doch sowas ja, also wie einen nachvollziehbaren Zusammenhang sieht. Und damit will ich dann schließen. Auch hier haben Sie einen Vorgriff auf das, was Hegel später machen wird. Schelling, also der jedenfalls kein sehr kirchentreuer Christ gewesen ist, ist dann halt in der Meinung, dass in dieser allmählichen Entwicklung der Geschichte der Menschheit man auch so etwas wie einen Gottesbeweis hat, weil eben dieses absolute Bewusstsein, also das Sein Gottes, erst sich im Zuge der menschlichen Entwicklung realisiert. Der Mensch führt durch seine Geschichte einen fortgehenden Beweis von dem Dasein Gottes, weil es auf Freiheit geht. Und seine Geschichtsphilosophie führt dann schließlich dazu, ihn auch vorwegnehmen zu lassen, was man bei Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden schon gehabt hat, was Hegel für unrealistisch hielt. Er glaubt jedenfalls, dass die menschliche Geschichte, und hier haben Sie fast einen Vorgriff auf die Globalisierung, dass man hier so etwas wie einen unbewussten Naturplan hat. Zitat, Seite 273, der in seiner vollständigen Entwicklung den allgemeinen Völkerbund und den universalen Staat herbeiführen muss. Das hat er also lange vor der Gründung der Vereinten Nationen, also 150 Jahre früher gewissermaßen philosophisch abzuleiten, versucht. Also nochmal ein kurzer Rückblick, inwiefern können wir das jetzt sinnvoll an unsere pädagogischen Überlegungen anschließen. Ich glaube, dadurch, dass es um ein schon von Kant immer wieder bemerktes Zentralthema gibt, nämlich einerseits dem objektivierenden Blick auf Menschen und ihre Natur in einer wissenschaftlich auf Kausalität, Determination und auch humanwissenschaftliche Gesetze ziehenden Perspektive, dass wir aber andererseits auch gar nicht anders können, als uns als freie Wesen zu betrachten. Dass aber, so würde ich sagen, die Menschheit dadurch, dass sie sich eben, und das ist jetzt eine evolutionsbiologische Einsicht, dass wir uns durch Generationen fortentwickeln, wir gar nicht umhinkommen, werdende Wesen zu freien Wesen heranzubilden, wie das philosophisch gesehen erstens möglich sein soll und wie es dann pädagogisch und bildungstheoretisch gesehen auch wirklich werden soll, das ist nicht klar. Und Schelling kann es genauso wenig auflösen wie Kant. Er hat gesagt, der Mensch ist ein krummes Holz, das nichts irgendwann mal wirklich gerade wird machen können. Bei Schelling heißt es dann, wo er dann auch nochmal auf dieses Verhältnis von Determiniertheit und Freiheit eingeht, auch ganz modern, Seite 277, der Mensch ist ein ewiges Bruchstück. Denn entweder ist sein Handeln notwendig und gesetzmäßig, oder es ist eben frei Das lässt sich nicht bestimmen, aber interessant ist, dass hier der Begriff des Bruchstücks kommt. Wenn wir das modern übersetzen, würden wir dafür den Begriff